Moin und herzlich willkommen zu Ems Echo, dem Podcast der Wachstumsregion Ems-Achse, das stärkste Regionalbündnis Niedersachsens. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zur neuen Ausgabe des Ems Echos. Das ist der Podcast der Ems-Achse und ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind. Zumindest bei mir. Ich werde nachher fragen, wie es bei den anderen aussieht. Strahlender Sonnenschein, eigentlich viel zu schade, um drin zu sitzen. Aber es ist auch ein schönes Thema, was wir heute haben. Und irgendwie verbindet uns das tatsächlich auch mit dem, worüber wir gleich sprechen wollen, nämlich Südafrika. Jetzt fragen Sie, was hat denn Südafrika mit dem Emsland zu tun? Also ich würde mal sagen, die Emsländer sind mindestens genauso gut drauf wie die Südafrikaner. Die Emsländer spielen Trompete und die Südafrikaner Vuvuzela. Insofern, da sind einige Ähnlichkeiten. Aber warum wir heute hier zusammen sind, ist ein Thema, nämlich ein Projekt der Ems-Achse. Nennt sich Ems-Achse Expats. Internationale Fachkräfte werden gesucht. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber vor allen Dingen das Thema hier Moving North, Projekt in Südafrika. So, jetzt haben wir schon einiges gehört, aber dazu brauchen wir natürlich, und das ist immer so bei uns im Podcast der Ems-Achse, Fachleute, Fachkräfte, Leute, die sich daran beteiligen, Leute, die sich darum kümmern. Und ich mache das jetzt mal in ganz lockerer Reihenfolge, denn wir wollen natürlich heute Ihnen und euch vorstellen, wer heute mit in der Runde sitzt. Da ist als erstes Maria Schischkin. Maria, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wenn ja, wie viele?
Genau, moin, genau. Ich bin Maria, wohne im wunderschönen Lingen im Emsland und bin seit Januar letzten Jahres bei der Ems-Achse und darf das internationale Fachkräfteprojekt in Südafrika betreuen und hätte nie gedacht, dass ich mal dieses Privileg habe, auch für meinen Job mal reisen zu dürfen.
War das von vornherein für dich klar oder hast du dich direkt drauf beworben und hast gesagt, ey, Südafrika, Ems-Achse, finde ich gut, mach ich.
Das hat sich tatsächlich so ergeben. Ich habe mich bei der Ems-Achse eigentlich auf ein anderes Projekt beworben, auf ja eine Art Think Tank, auf
die Projektfabrik. Jetzt doch aber nicht Sibirien oder sowas, ne?
Also. Dann hat sich das aber so ergeben. Dirk Lösen hatte dann gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte auf ein Projekt im Ausland und es kam eins zum anderen.
Da hast du natürlich gesagt, da muss ich mir nochmal Bedenkzeit nehmen wahrscheinlich.
Genau.
Nein, okay. Quatsch. Wir erzählen nachher noch ein bisschen, was genau deine Aufgaben sind, Maria. Aber schön, dass du dabei bist. Wir werden noch einiges hören. Julia ist dabei, Julia Noglik. Julia, erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, ich bin die Projektleiterin hier fürs Welcome Center. Ich bin seit September letzten Jahres bei der Ems-Achse und muss sagen, dass ich hier auch wirklich einen Traumjob gefunden habe. Also ich bin selber halb migrantisch hierher gekommen, sage ich mal so. Ich bin in Brasilien geboren und bin bin 1989 hier mit meinen Eltern zurückgekommen und habe dann auch selber erlebt, wie es mit einer anderen Nationalität hier nach Deutschland reinzukommen, aufzuwachsen und habe ich alles miterlebt und deswegen ist dieses Thema Welcome Center für mich einfach immer ausschlaggebend gewesen. Ich habe die letzten Jahre viel im Ausland gearbeitet und habe auch ausländische Fachkräfte hier vor Ort bei der Werft und auch bei Kunden betreut. Und als dann das Angebot von der Ems-Achse kam, war ich gleich Feuer und Flamme und fühle mich richtig wohl hier in der Rolle momentan.
War das ein Zufall, dass du da reingerutscht bist oder kam das durch diese ganzen Vernetzungen? Man muss ja wissen, die Ems-Achse ist natürlich überall vernetzt, ne? Aber war das jetzt eher ein Zufall oder bist du tatsächlich aktiv abgeworben worden?
Das war eher ein Zufall. Also ich habe damals immer die Projektgruppen oder die Besatzung von den Schiffen, die hier bei der Meyerwerft gebaut worden sind, die habe ich betreut über ein Jahr lang, die ausländischen Fachkräfte, die hierher kamen. Und das Projekt ging zu Ende und das war immer so ein bisschen ein Stückchen Herzblut, was dann verloren ging, weil ich an den Leuten wahnsinnig dann am Ende gehangen habe und ich wollte halt das weitermachen, aber mit Leuten, die weiter hier bleiben. Und deswegen war dieses Thema mit der Ems-Achse auch gerade so ausschlaggebend für mich, weil ich hier wirklich was bewirken kann, um die Leute langfristig hier zu halten, meine Erfahrungen teilen kann und auch gerade als Schnittstelle. Ich bin hier groß geworden und wir wohnen hier an den Grenzen zu Papenburg, also wir wohnen aus Völlerfeen. Und aus Friesland und Emsland wirklich sehr am Herzen. Wir haben hier so tolle Möglichkeiten und das war halt wirklich ausschlaggebend für mich, auch hier wirklich mein Know-how mit reinzubringen.
Wunderbar. Und das ist ja auch klar, das wissen Sie mittlerweile alle, die das Ems-Echo hören. Es geht natürlich auch viel um die Unternehmen. Viele, viele Unternehmen sind in der Ems-Achse aktiv, sind Mitglieder. Und eines davon, ein Unternehmen, heißt Hero Glass, kommt aus Dersum, auch im Emsland. Und bei uns ist heute Heinz-Hermann Ross. Heinz-Hermann, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, auch von Arbeitgeberseite. Vielleicht erklärst du uns einfach mal, bevor wir natürlich auf die Frage kommen, warum braucht es in Dersum internationale Fachkräfte? Was macht euer Unternehmen? Glass habe ich schon angedeutet, aber wofür steht ihr?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute bei diesem Podcast und sonnige Grüße aus dem nördlichen Emsland, aus Dersum. Es scheint die Sonne sehr schön. Ja, ich bin geschäftsführender Gesellschafter und wir sagen mittlerweile die Hero Group, weil wir mehrere Unternehmen haben, die sich mit Glas beschäftigen. Und das ist natürlich auch unser Motto, Passion for Glass und Passion for People. Beides passt, glaube ich, sehr gut zusammen, denn wir machen alle eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte für die Architektur und für den Schiffsbau und es sind auch diverse Spezialprodukte dabei. Und wir versuchen natürlich, unsere Mitarbeiter über eine lange Zeit an uns zu binden, weil es ist sehr viel Fachwissen notwendig, was man, glaube ich, auch erst sammeln kann, wenn man an dem Produkt arbeitet. Und das versuchen wir kontinuierlich auszubauen. Wir wollen natürlich auch weiter wachsen und sehen natürlich da auch einen großen Bedarf, auch in Zukunft weiter Fachkräfte rekrutieren zu
können. Fachkräfte, ich meine, ich bin Jahrgang 64, ich darf das mal kurz verraten. Damals gab es so, sag mal, ein Job, 10 Leute. Das ist heute ein bisschen anders. Heute wird viel um diese Fachkräfte gebuhlt. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass in vielen Unternehmen, wir hatten letztens das Kunststoffnetzwerk, die haben auch gesagt, je spezieller ein Unternehmen ist, je spezieller etwas ist, desto schwieriger wird es auch, Fachkräfte dafür zu bekommen. Das ist wahrscheinlich bei euch nicht anders. Ihr habt euch ja zumindest auch in mehrere Bereiche aufgegliedert. Also Hero Glas, Vollsortiment, Außen-Innenarchitektur kenne ich als ehemaliger Tischler. Ich weiß nicht, ob wir damals in meiner Tischlerei auch schon von euch Glas bekommen haben. Dann Brandschutzverglasung, aber auch so Glastönungen, andere Glaslösungen, die auf den Sicherheitsbereich gehen, aber auch zum Beispiel auch in den Bereich Yachten und so weiter. Also die Spezialisierung ist wahrscheinlich auch so stark, dass ihr auch tatsächlich auch diese Fachkräfte benötigt. Sind die Fachkräfte, die ihr sucht, eigentlich immer schon komplett vorher ausgebildet oder wie weit qualifiziert ihr sie dann weiter?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich bilden wir zahlreiche Ausbildungsberufe bei uns auch aus. Das sehen wir ein Stück weit eigentlich als, ich will nicht sagen Grundvoraussetzung, aber es bringt natürlich schon einiges mit an Erfahrungen, die wir auch gut gebrauchen können. Aber tatsächlich die Spezialisierung, die dann stattfindet, wenn wir zum Beispiel über eine Brandschutzverglasung oder sehr exklusive Produkte für die Yachtindustrie sprechen, dann sind diese Anforderungen eben halt sehr speziell. Und die Erfahrungen, die wir über die vielen Jahre auch gesammelt haben, versuchen wir an unsere neuen Kollegen auch weiterzugeben und dann quasi da das Know-how eigentlich auch zu bewahren. Und beides ist aus meiner Sicht eben extrem wichtig, eine Grundausbildung mitzubringen, aber dann tatsächlich auch wirklich sich intensiv mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und deswegen ist unser Motto auf jeden Fall, wir versuchen, unsere Mitarbeiter möglichst langfristig an uns zu binden und versuchen natürlich sehr viele Aktivitäten damit zu verbinden, damit das dann eben gelingt. Und ich glaube, das klappt eigentlich ganz gut.
Kommen wir nochmal zu dir, Maria, erstmal. Also man muss dazu sagen, Heinz Herrmann und das Unternehmen Hero sind da schon ein bisschen länger drin. Also die haben auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, waren unter anderem ja auch schon mit im Ausland. Deswegen ist Hero erstmal ein gutes Beispiel dafür, wie sowas funktionieren kann. Aber grundsätzlich erstmal nochmal an dich die Frage, Maria. Es ist ja so, die Fachkräftesituation in Deutschland ist nach wie vor sehr anstrengend. Es gibt Unternehmungen, vor allen Dingen hat damals, glaube ich, die Pflege angefangen, auch schon im Ausland Pflegekräfte zu rekrutieren. Jetzt ist aber auch die Ems-Achse mit Wirtschaftskontakten dran. Wir können vielleicht nachher nochmal erzählen, dass es auch andere Nationen gibt, wo ihr hinreist. Also ich nehme nur mal das Beispiel Mexiko oder Vietnam, die sind auch mit dabei. Wir sprechen heute allerdings über Südafrika. Wie ist denn überhaupt der Kontakt zustande gekommen? Warum Südafrika? Es hätte ja auch jedes andere beliebige Land sein können.
Genau, wir wollten uns auf einige Projektländer beschränken und nicht aus aller Welt rekrutieren, um auch einfach hier vor Ort bei uns in der Region auch Communities zu schaffen. Ich denke dann, wenn wir Communities vor Ort haben, bleiben die Leute auch, wenn sie sich wohlfühlen. Und dann haben wir so eine kleine Länderkonkretisierung durchgeführt und uns die Länder auf der Weltkarte angeschaut, haben zum Beispiel Länder ausgeschlossen, wo die Jugendarbeitslosigkeit sehr gering ist, haben Länder ausgeschlossen, die auf der WHO-Liste stehen, die nicht zur Rekrutierung empfohlen werden, haben auch geschaut, dass wir vielleicht Länder haben, die sichere Reiseländer sind, sodass wir uns vor Ort auch umschauen können und wir als Mitarbeitende der Ems-Achse und auch mit Unternehmen hinreisen können. Und ja, so kam das zustande. Und dann hatten wir natürlich hier vor Ort ein Unternehmen, das muss man dazu sagen, Gerdes Fenster und Türen aus Längerich, die das so ein bisschen aus Eigeninteresse, Peter Simon Hülke, der Geschäftsführer, initiiert haben und dann die Ems-Achse irgendwann mit ins Boot geholt haben und Ende 2023 ist dann das erste Mal Dirk Lürssen mit nach Südafrika gereist, um sich alles vor Ort anzuschauen. Und Gerdes hatte dann auch schon in Zusammenarbeit meine jetzige Kollegin Christine Wickenborg, die ursprünglich auch aus Lingen kommt, aber schon seit 7 Jahren in Südafrika lebt, vor Ort, die dann quasi ja mit zur Ems-Achse dann übergegangen ist und uns jetzt tatkräftig vor Ort unterstützt.
Also sie arbeitet quasi vor Ort, nicht speziell ausschließlich für die Ems-Achse, aber euer Kontakt ist so gut, dass sie sagt, okay, das Projekt würden wir gerne an dich binden, weil du kennst uns, wir kennen dich, du kennst das Land. Insofern sind da die Vorteile liegen da auf der Hand. Die Frage ist natürlich dann auch immer, du hast ja einige Sachen gerade schon angesprochen, die ausgeschlossen sind. Also warum man bestimmte Nationen eben nicht anspricht oder Menschen in bestimmten Nationen. Wir kommen mit Sicherheit nachher auch nochmal zum Thema Brain Drain. Also das bedeutet halt, dass man nicht aus anderen Ländern Fachkräfte rekrutiert und sozusagen das Land dort leer bluten lässt. Das ist das eine. Aber die Frage an der Stelle ist, wenn die Christine Wickenborg das schon gemacht hat mit dem anderen Unternehmen zusammen, wie konkret ist es dann geworden und vor allem, wo ist es angesiedelt? Ich meine, Südafrika ist nicht klein. Also es ist Kapstadt, es ist Johannesburg. Wo seid ihr da angesiedelt?
Genau, wir sind in Kapstadt angesiedelt und arbeiten dort jetzt auch zum Beispiel mit dem Falls Bay College, haben eine Kooperation, dürfen die Räumlichkeiten nutzen, was super ist. Ja, versuchen jetzt aber auch noch auf weitere Colleges zu gehen, aber beschränken das erstmal auf Kapstadt, denn ja, Südafrika ist riesig. Nach Johannesburg, das ist nicht eben um eine Ecke, so wie hier bei uns. Und da versuchen wir uns erstmal auf Kapstadt zu beschränken. Natürlich ist das Projekt für alle Personen in Südafrika offen, aber zurzeit findet der Sprachkurs zum Beispiel in Kapstadt statt. Und wir hatten jetzt aber auch Bewerbungen aus Pretoria, aus Johannesburg. Aber
okay, da kommen wir nämlich schon zum nächsten. Eine Geschichte, die haben wir im Vorfeld besprochen. Wir haben ja kommen ja heute zum zweiten Mal quasi zusammen. Die fand ich mega spannend, denn das war eine, glaube ich, eine junge Frau, die tatsächlich irgendwie 22 Stunden angereist ist, um an diesem Programm teilzunehmen. Also die muss ja irgendwie davon erfahren haben, dass es das gibt. Und hat sich tatsächlich aufgemacht und ist 22 Stunden gereist, um dann sozusagen in diesem Qualifizierungsprogramm teilzunehmen. Das ist ja auch schon herausragend, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da in die Situation können wir uns kaum hineinversetzen. Es ist ja, als würde ich jetzt von Lingen nach Rom zu einem Bewerbungsgespräch reisen.
Ja, ist doch nicht schlecht. Rom ist auch ganz gut.
Konkret haben wir letztes Jahr angefangen, das Projekt zu bewerben. Also vor allem Christine vor Ort mit den Colleges. Und ja, irgendwie hat sich das dann wohl rumgesprochen durch, wir wissen es auch nicht genau, wahrscheinlich irgendwelche Facebook-Gruppen, sodass sich die Kandidatin beworben hat. Und im August waren wir dann mit den drei am Pilotprojekt beteiligten Unternehmen auch in Kapstadt, haben am ersten Tag das Projekt vorgestellt und dazu Kandidaten eingeladen, die sich bereits beworben haben, deren Unterlagen wir gecheckt haben, sodass sie auch geeignet sind. Und am nächsten Tag haben dann kurze Interviews mit den Unternehmen stattgefunden. Und dann hat uns das College zugetragen, dass diese eine Teilnehmerin wohl abends vor deren Tür stand und gar keinen Schlafplatz hatte. Das haben wir natürlich erst am nächsten Tag erfahren. Aber sie konnte dann im College ein Zimmer bekommen. Und sie ist jetzt auch im Programm. Also das heißt,
wir kommen ja nachher nochmal dazu, wie diese Ausbildung dann vor Ort aussieht, was dort geleistet werden muss, damit sie überhaupt die Qualifikation bekommen, um nachher auch nach Deutschland zu kommen. Heinz Hermann, ich komme mal, bevor ich dann zu Julia nochmal gehe, nochmal zu dir und frage, es war ja schon Unternehmen dabei, wir haben es ja gerade von Maria gehört, die gesagt haben, echt, das ist etwas, daran würden wir die Ems-Achse gerne beteiligen lassen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit Christine Wickenborg auch jemanden vor Ort, die sozusagen für uns zur Verfügung steht. Ist es für Unternehmen im Emsland, selbst wenn da, sage ich mal, der Bedarf relativ groß ist an Fachkräften, ist es wahrscheinlich auch nicht der normale Weg zu sagen, ich beteilige mich jetzt tatsächlich an dieser Moving North-Veranstaltung und versuche Menschen aus Südafrika nach Dersum zu holen. Wie seid ihr drauf gekommen oder warum habt ihr gesagt, ist geil, mache ich mit?
Ja, das ist eine gute Frage. An der Stelle vielleicht erstmal vorab beste Grüße an Peter Simon Höke. Der hätte eigentlich stellvertretend hier an meiner Seite oder an meiner Stelle
diesen Podcast gemacht. Der ist in Südafrika wahrscheinlich, oder?
Ich weiß es nicht, wo er ist. Es sei ihm gegönnt, wenn er da wäre. Nein, ohne Spaß. Also er ist der Ideengeber des Südafrika-Projektes. Und ich habe dann davon gehört, als es kundgetan wurde, über die Ems-Achse, habe ich gedacht, Mensch, super spannend. Muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ein bisschen Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt. In den 90er Jahren gab es eine sehr große oder eine starke Wachstumsphase des Unternehmens und sind damals einige Übersiedler aus der ehemaligen Sowjetunion dann zu uns gekommen und viele haben dann oder sind über ganz viele Jahre dann auch bei uns geblieben. Und das war eine sehr gute Erfahrung, wo wir gedacht haben, Mensch, das hat richtig toll geklappt. Und über die Jahre gab es natürlich viele weitere Initiativen. Und tatsächlich auch aus Mexiko haben wir jetzt aktuell 6 Leute beschäftigt, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, zum Teil als Maschinen- und Anlagenführer, zum Teil aber auch als Flachglas-Technologe. Und da sind wir auch, also haben wir auch extrem gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen war die Affinität eigentlich gleich gegeben. Und vielleicht auch nur eine ganz kleine Story, das ist dann was Privates. Bei uns in der Familie, ich habe 2 kleine Töchter, wir haben jetzt schon 2 Au-pairs aus Südafrika bei uns in der Familie gehabt und haben ebenfalls super Erfahrungen mitgemacht. Und naja, das passte komischerweise gerade alles zusammen, als ich dann davon gehört habe. Und Gerdes Fensterbau ist uns natürlich auch nicht unbekannt. Da habe ich gedacht, Mensch, da rufst du an, da bist du dabei. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt muss man sagen, es ist ein Pilot. Die Kandidaten sind ja noch nicht hier. Aber bis dato ist das wirklich ein ganz tolles Projekt.
Es da muss man auch natürlich ganz klar, Heinz Hermann, auch offen dazustehen und sagen, also wir probieren das mal aus. Eine Garantie gibt einem ja keine, dass es funktioniert. Aber das, wo wir gleich nochmal drauf kommen wollen, ist ja das Thema, die sind ja nicht einfach irgendwelche Leute, die sagen, hallo, ich möchte gerne nach Deutschland und in der Summe bei Hero arbeiten, sondern die haben natürlich auch schon eine Ausbildung und andere Sachen hinter sich. Die sind ja dann auch schon, wenn sie zu euch kommen, qualifiziert.
Genau, das ist jetzt auch der Unterschied zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Mexiko. Die haben eine Ausbildung genossen, haben auch 18-monatige Berufserfahrung. Ich glaube, das ist Teil der südafrikanischen Ausbildung. Mhm. Ja, also die fangen direkt bei uns an und da beginnt dann eigentlich die Arbeit an unserer Seite oder auf unserer Seite, dass wir sagen müssen, wir müssen dann das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich sag mal, da kennen wir uns ein bisschen mit aus, also neue Kräfte hier mit erfahrenen Leuten zusammenbringen und auf das Know-how dann aufzubauen, dass man das glasspezifische Wissen dann von uns bekommt. Das ist natürlich unsere Aufgabe, klar.
Aufgabe an der Stelle ist auch klar. Ich hatte ja eigentlich Julia schon mal angesprochen, aber ich glaube, ich muss noch mal einen kleinen Zwischenstep machen, damit wir so ein bisschen mehr Verständnis kriegen, weil Julia macht ja auf jeden Fall auch sozusagen das Welcome Center, wo es dann darum geht, die Leute auch, man nennt das heute on zu boarden, das heißt so, dass sie dann auch in Deutschland richtig ankommen und dann auch die richtigen Kontakte kriegen zu den Behörden etc. etc. Hans Hermann hat es gerade schon so angedeutet, ich habe es ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen mitbekommen, wenn die sich bewerben, dann haben die ja bestimmte Voraussetzungen, glaube ich, Maria, die sie auch erfüllen müssen. Kannst du einfach mal vielleicht ganz kurz erzählen, was ist eigentlich eine Pflicht und was ist dann eine Kür? Also was müssen sie auf jeden Fall leisten oder mitbringen, damit sie überhaupt an dem Programm teilnehmen und dann eventuell auch nach Deutschland reisen dürfen, um hier zu arbeiten?
Genau, die kommen alle über das Visum der Anerkennungspartnerschaft und schließen sozusagen ja einen Vertrag zur Anerkennungspartnerschaft mit den Unternehmen. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass sie schon eine ja mindestens 2-jährige Berufsausbildung absolviert haben. Und die sieht in Südafrika so aus, die kann man auf verschiedenen Wegen erlangen, aber man ist oder die Teilnehmer sind zunächst am College und haben eine theoretische Ausbildung und sind dann aber auch in einem Unternehmen, haben eine praktische Ausbildung und legen dann das Zertifikat ab. Also vielleicht vergleichbar mit unserer Ausbildung, nur nicht, dass es in einer Woche aufgeteilt ist, sondern quasi in 2 Blöcken. Das ist eine Voraussetzung. Und eine zweite wichtige Voraussetzung ist natürlich die Sprache. Und das bringen die meisten Südafrikaner nicht mit. Viele sprechen Afrikaans, was vielleicht zu unserem Plattdeutsch...
Ich wollte gerade sagen, hallo, der so ein Plattdeutsch kann ich auch noch, ne? Dann sehr kommen wir mal Kluador.
Genau, also wenn sich Leute bewerben, die schon Deutschvorkenntnisse haben, nehmen wir die mit sehr gerne an. Aber den Fall hatten wir noch nicht. Deswegen bieten wir einen eigenen Deutschkurs an und haben eine eigene Deutschlehrerin in Kapstadt, die Mia. Und ja, dieser Kurs findet an 20 Stunden pro Woche statt und hat für das Pilotprojekt jetzt im Oktober stattgefunden. Und diese Woche, übermorgen, ist jetzt die Prüfung. Und dann sehen wir, wie der Deutschkurs gelaufen ist. Aber wir sind da sehr zuversichtlich. Und dann erlangen die das A2-Niveau, was Voraussetzung für das Visum ist. Und wir werden dann aber noch mit B1 weitermachen. Und auch wenn die nach Deutschland kommen, wird es noch einen Sprachkurs geben. Es muss natürlich weitergehen.
Und natürlich Integration. Wir kommen nachher gleich jetzt und dann tatsächlich zu Julia. Ist ja auch ganz wichtig, dass also, wenn sie erstmal im Unternehmen sind, dann werden sie natürlich auch von, nehme ich mal stark an, vielleicht kann Heinz Hermann uns dann gleich ein bisschen mehr erzählen, auch natürlich unter die Fittiche genommen. Und es gehört wahrscheinlich auch ganz normal dazu, dass bei der Integration ja auch Sprache mit dazugehört. Dann komme ich jetzt mal zu dir, Julia. Auf der einen Seite, wir haben jetzt gerade von Maria gehört, was müssen die eigentlich da in Südafrika mitbringen, damit sie an diesem Programm teilnehmen können? Es ist ja auch ein Programm, das ja an die Zukunft gerichtet ist. Das soll ja keine einmalige Geschichte werden, sondern es soll sich auch verfestigen, verstetigen. Das heißt, man muss ja auch gewisse Level aufsetzen und gewisse Barrieren bzw. Schranken, die einfach eingehalten werden müssen. Wie könnt ihr oder wie hast du in dem Vorfeld schon dafür gesorgt, dass wenn die nach Deutschland kommen, dass die auch sozusagen gleich integriert werden und nicht irgendwie wie ein angestochener Hühnerhaufen irgendwo rumrennen und nicht wissen, wo sie hin müssen? Weil das Welcome Center bedeutet natürlich auch, dass die, wenn sie hier willkommen sind, natürlich auch so ein bisschen an die Hand genommen werden, weil sie kommen aus Südafrika, waren in der Regel, oder ich würde mal sagen, zu 100% noch nicht in Deutschland und kennen natürlich die Gewohnheiten, die Gepflogenheiten und auch das nicht, was Behörden so einem abverlangen.
Genau, richtig. Ja, also wir haben den Prozess von Marias Seite schon ganz eng mit verfolgt und wir waren auch schon seit Beginn des Sprachkurses schon mit dabei. Es sind ja viele verschiedene Schritte, die unterwegs auch vorher unternommen werden müssen. Also sobald wir die Dokumente von den Kandidaten haben, sobald wir die Zeugnisse von den Kandidaten haben, müssen wir uns hier natürlich auch mit den verschiedenen Institutionen zusammensetzen und gucken, dass wir die Anträge bei der Zentralstelle für Anerkennung zum Beispiel voranbringen. Das ist die ZAB, dann haben wir die ZAV, wo wir dann die Vorabzustimmung machen. Das sind alles Dokumente, die wir beantragen. Es ist ein Online-Verfahren, das ich für jeden einzelnen Kandidaten durchlaufen habe mit deren Vollmachten und auch mit den Firmen zusammen. Wir haben die Daten zusammengesammelt. Das war ein langer Prozess. Das war am Anfang auch ein schwieriger Prozess, aber das hat sich dadurch, dass wir uns alle zusammen an den Tisch gesetzt haben und wirklich geguckt haben, wie kriegen wir das hin? Wir sehen das ja nicht nur für ein Pilotprojekt. Wir sehen das auf lange Zeit, weil wir alle wissen, dass die Fachkräfte hier einfach ungeheim wichtig sind und dass das Ganze weiterführend auch erfolgreich sein soll. Und wir sind da auch viel verbunden mit anderen Welcome-Centern, die es niedersachsenweit, deutschlandweit gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Austausch.
Vielleicht magst du da noch mal einmal erklären. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt noch viele andere Welcome-Center. Das heißt, es ist ja keine Erfindung in dem Sinne der Ems-Achse, sondern die Ems-Achse macht daran mit, weil nicht nur die Ems-Länder haben, glaube ich, die Herausforderung, Fachkräfte zu suchen, sondern das gilt ja für andere Regionen mit Sicherheit auch. Ne?
Mhm. Genau, das ist ganz wichtig, das stimmt. Also wir haben jetzt im Dezember die niedersächsischen, oder ich selber, weil ich ja noch neu dabei bin, habe ich die anderen niedersächsischen Welcome Center kennengelernt in Hannover. Und da haben wir uns auch mit dem Ministerium in Hannover zusammengesetzt und auch verschiedene andere Institutionen. Wir sind mit den Kammern in Verbindung, mit der IHK, mit der HWK. Also es ist ganz wichtig, dass wir alle Player mit zusammen am Tisch haben, weil wir letztendlich das Ganze erfolgreich aufstellen wollen. Und gerade so ein Pilotprojekt hat ungeheim viele Fragen. Wir haben nicht jedes Welcome Center hat die gleichen Ziele oder Aufgaben. Manche kümmern sich zum Beispiel um die Leute hier vor Ort, die eine Kfz-Zulassung brauchen zum Beispiel. Das Thema haben wir gerade nicht auf dem Tisch, aber so teilen wir die Daten, das Grundwissen. Und es ist ganz wichtig, dass wir da alle ganz offen miteinander umgehen, weil das ist ein Wissen, was wir für alle verbreiten sollten. Keiner nimmt dem anderen hier einen Job weg. Also es ist ganz toll, dass wir wirklich zusammen da miteinander arbeiten.
Also ihr tauscht im Prinzip positive, aber auch negative Erfahrungen so aus, dass im Prinzip das Beste nachher am Ende steht und dass im Prinzip alle richtig gut klarkommen und auch Fehler vermeiden.
Absolut, ja. Das haben wir auch zum Beispiel mit der Zentralstelle für die Anerkennung gemacht. Also das Schulsystem in Südafrika, das ist vielen Leuten hier nicht bewusst. Und das ist gut, wenn wir uns dann da wirklich die Mühe machen. Und da hat Maria wahnsinnig viel Vorarbeit geleistet, um sich mit den verschiedenen Ausbildungszügen dort auseinanderzusetzen. Und dass man dann auch sieht, okay, die und die Anerkennung ist da wirklich gewesen. Das können wir ja hier vor Ort gar nicht prüfen. Aber dadurch, dass wir halt die Erfahrung sammeln und das mit den anderen Welcome-Centern teilen, ist es leichter. Und nicht jedes Welcome Center bezieht sich auf Südafrika. Es gibt ganz viele, Fachkräfte aus Tunesien, aus Marokko, aus Vietnam, aus Bulgarien, aus vielen Ländern beziehen. Und das ist halt unwahrscheinlich gut zu wissen, dass wir alle verschiedene Fachbereiche haben und immer wieder aufeinander zugreifen können. Wir haben wahnsinnig tolle Community da gestartet. Und ich denke, jetzt im Mai haben wir den das deutschlandweite Bundestreffen der Welcome Center und können da auch viel voneinander noch lernen.
Jetzt nochmal vielleicht zu dir zurück, Maria. Julia hat ja gerade gesagt, welche Voraussetzungen da geschaffen werden müssen, auch in Deutschland zum Beispiel. Gibt es bei südafrikanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern irgendwelche Besonderheiten? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, man schließt bestimmte Länder einfach mal aus, weil zum Beispiel die Menschenrechte da nicht vernünftig funktionieren oder weil da jede Fachkraft im Land gebraucht wird. Aber welche Spezialitäten oder welche ja, speziellen Thematiken gab es denn bei Südafrika zu beachten, damit das auch funktioniert, damit die Zusammenarbeit mit dem Welcome Center und vom Welcome Center aus nachher auch mit Unternehmen, so wie bei Heinz Herrmann, dann klappt, dass man dann nicht in irgendein offenes Messer läuft und plötzlich Probleme hat, die man eigentlich vorher hätte sehen können?
Ja, wir starten mit der Integration auch schon vor Ort in Südafrika. Das übernimmt natürlich die Kollegin Christine vor Ort. Neben dem Deutschkurs bieten wir auch einmal die Woche eine Art Integrationskurs an, wo dann erste Fragen geklärt werden können. Wir haben zum Beispiel gezeigt, wie eine Gehaltsabrechnung überhaupt aussieht. Das ist natürlich auch besonders interessant für die Teilnehmer. Noch weitere Fragen. Und dann haben wir uns natürlich auch erhofft oder sehen auch, dass die Personen, die schon Afrikaans sprechen, die tun sich natürlich leichter damit, auch Deutsch zu lernen, besonders mit der Aussprache. Ja, das waren, glaube ich, so die Punkte.
Maria, wenn du das sagst, also was stellen sich denn teilweise die Menschen dort in Südafrika unter Deutschland vor? Gibt es da auch so bestimmte Erwartungshaltungen, die sie haben? Weil du das jetzt gerade Gehaltsabrechnungen gesagt hast, fleißige Leute, sauberes Land, tolle Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, eine schöne Natur. Was glauben die oder was wovon träumen die? Ich meine, wir sind heute überall bei YouTube und überall kannst du dir den Emsland-Film angucken, Emsrad-Wanderweg oder sonst irgendwas. Die müssen das dann ja auch wollen, nicht? Also
genau, von Anfang an,
in die grüne, genau. Moorlandschaft.
Von Anfang an, auch wenn wir das Projekt vorstellen, wir nehmen immer viele Bilder rein von der Region. Es sieht ja natürlich ganz anders aus als in Kapstadt. Ja, ich würde mal sagen, viel Wasser, viele Flüsse.
Kapstadt Downtown.
Grüne Wiesen, einzelne Häuser und man kann sich hier sehr gut frei bewegen, was für uns selbstverständlich ist, was in Kapstadt aber nicht selbstverständlich ist. Vieles ist abgezäunt. Als wir das erste Mal vor Ort waren und ich mit anderen Frauen auch gesprochen habe, die konnten das gar nicht nachvollziehen, dass ich hier mal abends nach einer Party auch mit dem Fahrrad alleine im Dunkeln nach Hause fahre.
Hast du hoffentlich Licht am Rad, oder Maria?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, so Dinge, die wir uns für uns selbstverständlich nehmen, das ist für die das Ziel, einfach eine Sicherheit, eine sichere Zukunft und auch ein Arbeitsplatz. Die Arbeitslosigkeit ist natürlich sehr hoch. Deswegen sind wir ja auch in Südafrika. Die Jugendarbeitslosigkeit ist unfassbar hoch, weswegen wir dort ja auch rekrutieren. Und wir nehmen dort ja keine Leute weg. Es ist einfach ein Überbedarf da. Und ja, sie sind froh, wenn sie sich hier quasi bewerben können. Wie auch Heinz Herrmann im Vorgespräch erwähnt hat, in Deutschland bewerben sich die Unternehmen bei den Bewerbern und in Südafrika ist es noch andersrum. Hm.
Die gute alte Zeit. Ja, Heinz Herrmann.
Lange ist es her.
Sind es denn und wer kommt, Heinz Herrmann? Weißt du schon, wer demnächst bei euch im Unternehmen arbeiten wird? Weil ihr müsst natürlich auch eine Vorauswahl treffen. Ich sag's jetzt mal ganz banal. Wer kommt ins Recall, ne, um es mal mit Dieter Bohlen zu sagen? Wer ist in der nächsten Runde dabei? Wer darf nach Dersum? Also das ist ja dann auch schon dann auch eine Hürde, die man dann nehmen muss. Aber einfach mal, wie habt ihr die Leute kennengelernt? Weißt du schon, wer kommt? Die Namen, die Vornamen, die Familienverhältnisse?
Nach der so zu kommen, ist natürlich schon auch schon eine Besonderheit auf jeden Fall, ne, in unserem schönen, kleinen, beschaulichen Ort.
Das stimmt.
Nein, aber ohne Spaß. Wir wissen das. Und das finde ich auch ganz toll an diesem Projekt. Wir sind bei der ersten Reise ja an dem Falls Bay College gewesen, haben uns präsentiert und haben dann in der Präsentation gesagt, ihr könnt gerne am Folgetag kommen und dann führen wir Interviews. Das war nicht ein klassisches Interview, sondern es war eher Speed Dating und die Kandidaten sind da von einem Unternehmen zum anderen. Das war schon auch ein bisschen herausfordernd, will ich ganz ehrlich sagen. Aber daraufhin haben wir natürlich erstmal einen ganz groben Eindruck gewonnen haben uns dann auch entschieden. Und da gab es dann auch so eine kleine Challenge oder ein kleines Battle dann zwischen den einzelnen Unternehmen, was wir dann aber beim Glas Wein auch klären konnten. Also da sind jetzt keine bösen Gedanken entstanden. Wir haben die Kandidaten ausgewählt und wir sind dann auch relativ schnell in Kontakt getreten. Das heißt, der Deutschkurs ist dann ja unmittelbar gestartet. Und es gibt jetzt, ich glaube, das ist bei jedem Unternehmen so, wir haben WhatsApp-Gruppen gegründet, wo wir dann auch einen kleinen Austausch immer so ein bisschen haben. Einfach ein paar Fotos mal schicken, wie es gerade so aussieht bei uns in der Firma oder draußen, um einfach ein bisschen im Gespräch zu bleiben. Denn das ist mir schon aufgefallen. Es ist schon eine... Da ist schon sehr viel Respekt da. Die Leute sind auch schüchtern und treten nicht nach vorne, sondern also man muss schon mit so ein paar Maßnahmen die Sache dann ein bisschen auflockern, starten, damit man da auch ins Gespräch kommen kann. Aber das glaube ich, das hat insbesondere bei dem zweiten Besuch dann auch sehr gut geklappt.
Ich will es ja nicht provozieren, aber so ein ordentliches Der-Sober-Schütze-Fest, ne? Nach der ersten Kiste Bier und der ersten Flasche Rosche, da löppt das. Das war jetzt natürlich banal. Das stimmt natürlich nicht. In der so wird natürlich kein Rosche getrunken.
Nein, nur ein bisschen.
Hans Hermann, aber die Frage ist natürlich, wenn ihr die Leute kennengelernt, ich fand es ja spannend im Vorgespräch, dass du gesagt hast, okay, Dersum ist jetzt nicht der Nabel der Welt, aber es ist sehr schön dort, die Natur ist toll, die Leute sind noch dörflich strukturiert, organisiert, da kennt noch jeder jeden und auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Fußballverein, soviel ich weiß und da gab es schon Begehrlichkeiten, so nach dem Motto, der neue Pelé aus Dersum kommt wahrscheinlich dann aus Südafrika oder sowas, um es mal ganz flach zu formulieren. Also da gab es tatsächlich schon Anmeldungen so nach dem Motto, wenn die Jungs schon kommen nach Dersum, dann sollen sie auch bei uns Fußball spielen.
Ja, das war doch, muss ich doch sehr schmunzeln. Also wir waren doch in Südafrika und natürlich bin ich ja auch gut vernetzt in Dersum. Und dann habe ich den Sportverein gefragt, wie sieht's aus, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann hat man sich wohl Gedanken dazu gemacht, weil auch gerade der Vorstand wohl zusammengekommen ist. Und dann war ich wieder hier und dann kriege ich einen Anruf. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Du hattest uns doch gefragt, ob die Südafrikaner bei Grün-Weiß Dersum spielen dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und ich sollte dann aber bitte auch sicherstellen, dass es dann auch wirklich Grün-Weiß Dersum ist und nicht vielleicht irgendein anderer Verein, weil der Bedarf dann auch Sportverein groß ist. Da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Aber ja, finde ich super.
Also, aber das heißt natürlich auch auf der anderen Seite, das muss man ja auch sagen, Maria oder auch vielleicht auch Julia, vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen. Diese Initiativen sind auf der einen Seite da, Unternehmen, sage ich mal, erklären sich bereit, da mitzumachen und haben natürlich auch ihre Vorteile draus, aber natürlich auch Arbeit damit. Auf der anderen Seite, Integration ist ja, glaube ich, wichtig. Das heißt also auch die Gemeinden oder die Unternehmen, die in irgendwelchen Gemeinden zu Hause sind, die wollen wahrscheinlich auch genau diese Integration, von der ihr natürlich auch auf einer anderen Ebene, würde ich jetzt mal sagen, Julia oder auch Maria, sprecht, weil das, man weiß ja noch gar nicht, wie das genau funktioniert, sondern ihr bereitet es im Prinzip ja vor. Julia, vor allen Dingen bei dir ja auch. Du hast ja vorhin angedeutet, dass es eigentlich auch ein unheimlicher Aufwand ist mit den Behörden, obwohl sie vielleicht sehr zugewandt sind, aber da gibt's, glaube ich, auch Hürden. Man muss den Leuten auch erstmal sagen, so funktioniert's und die kommen und die haben das und das und so muss es laufen. Wie wollt ihr es haben? Also es ist ja auch kein Selbstläufer an der Stelle. Mm.
Ja, das ist richtig. Ist auch ganz wichtig, weil letztendlich die Verbindung zu den Ausländerbehörden hier vor Ort, die sind immens wichtig, genauso wie zum Bürgerbüro. Also wenn die Jungs und Mädels hier ankommen in der ersten Maiwoche, dann haben wir auch erstmal ein strammes Programm. Also wir werden zu den Bürgerbüros gehen und dass wir die erstmal anmelden. Dann geht es darum, dass sie ihre Steueridentifikationsnummer bekommen per Post. Ganz wichtig, was mir schon damals von der Ausländerbehörde geraten wurde, die Jungs und Mädels brauchen ihren Namen am Postkasten. Und das sind viele kleine Informationen, die wir lernen. Und das ist halt wirklich, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, ne, aber es geht um die Krankenkasse. Wir haben in der ersten Woche unwahrscheinlich viele Aktionen geplant, wo wir dann mit den Kandidaten zusammen im Marstall selbst für eine Woche sind und wir auch vor Ort sind und die Tage miteinander verbringen. Und dann gehen wir die Themen nochmal detaillierter an. Wir sind mit den Krankenversicherungen hier vor Ort im Gespräch, weil die natürlich auch erstmal gleich krankenversichert werden. Wir müssen zu den Banken vor Ort gehen, ein Bankkonto eröffnen, weil keiner bekommt Geld, wenn es kein Bankkonto in Deutschland gibt. Das ist ja auch wieder eine Schwierigkeit. Und all diese Kleinigkeiten, also es ist auch verstrickt. Wenn du ein Bankkonto in Deutschland eröffnen musst, dann musst du natürlich auch deine Dokumentation mitbringen. Dann musst du eine Adresse hier haben. Und das sind viele kleine Schritte, die ineinander verwickelt sind. Aber das macht auch Spaß. Und wenn auch alle miteinander am gleichen Strang ziehen, klappt das auch relativ schnell. Und hier haben wir wirklich den Vorteil, dass wir Vierer-, Fünfer-, Sechser-Konstellationen haben mit den verschiedenen Firmen. Wir haben nicht nur eine Person, wir haben gleich mehrere und die fühlen sich dann auch nicht so alleine.
Das hat ja Maria, glaube ich, vorhin schon angesprochen mit der Community. Also, dass man, wenn die jetzt alle zum Beispiel ins Emsland kommen, die sind ja nicht so weit verstreut, dass man sich da nicht auch mal treffen kann, obwohl das Emsland ja relativ groß ist. Aber zumindest, wenn die aus einer Nation kommen und vielleicht sich auch in den Vorfeldern bei den Qualifizierungsthematiken da in Kapstadt kennengelernt haben, dann werden die sich ja auch mit Sicherheit ja, auch wenn sie bei verschiedenen Unternehmen arbeiten, ja auch in Deutschland treffen.
Genau, da haben wir explizit darauf geachtet, dass Unternehmen mindestens zwei Kandidaten aufnehmen, damit die am Anfang vor allem nicht alleine sind. Es ist ja ein Pilotprojekt und wir starten ja gerade und wir haben noch nicht, meines Erachtens noch nicht so viele Südafrikaner in der Region. Wenn welche zuhören, dann meldet euch gerne und wenn ihr die Südafrikaner, die hier neu in die Region kommen, kennenlernen wollt, dann schreibt uns.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Dann Julia, du wolltest noch was sagen? Oder war, ja. Wir haben jetzt zwar verstanden, dass es jetzt nicht ganz so einfach ist. Ne? Also wie ist denn da die Offenheit auch von den Behörden euch gegenüber, dass ihr sagt, wir sind vom Welcome Center, wir möchten das machen, das ist ein Pilotprojekt, wir möchten, dass es gut einschlägt bei uns. Wir haben auch schon Leute, die vielleicht das nächste Mal noch mitmachen wollen. Wir brauchen gute Erfahrungen, damit das auch weitergegeben werden kann. Wie wichtig ist da die Zusammenarbeit und wie offen sind da die Behörden mit euch und mit diesem Pilotprojekt?
Also ich muss sagen, die ersten 3 Monate, als ich begonnen habe, habe ich erstmal versucht, die Kontakte zu den Ausländerbehörden aufzubauen. Und das war nicht nur im Emsland, das war natürlich auch in Ostfriesland, weil wir auch Kandidaten betreuen. Einzelne Kandidaten betreue ich auch hier in Ostfriesland. Und da lernt man von Fall zu Fall, wie da die Gegebenheiten sind. Und meistens ist es dann eine Schwierigkeit, erstmal den perfekten Ansprechpartner dort zu haben. Meistens ist das nach Nachnamen gegliedert, aber die haben meinen Namen jetzt, glaube ich, so oft an der Telefonzentrale gehört, dass die mich jetzt schon kennen sollten. Nein, ist schon, also es hat gut geklappt, muss ich ehrlich sagen. Und nochmal ganz kurz zur Integration. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass wir, bevor die Jungs und Mädels hierher kommen, wir sind ja auf die Unternehmen zugegangen und wir haben einen Fragenkatalog, um erstmal zu gucken, wie ist der Status quo? Was Thema Integration habt ihr schon im Unternehmen? Bei Hans Hermann ist das natürlich absolut Glücksfall, weil die Mexikaner schon vor Ort sind. Die haben selber schon viele andere ausländische Nationalitäten und haben die Erfahrung gesammelt. Und die merken auch, wie wichtig das Ganze ist. Die haben ganz tolle Betriebsfeiern. Ich weiß noch, ich hab das damals zu Weihnachten gesehen. Ihr hattet noch eine Weihnachtsfeier oder einen Weihnachtsmarkt bei euch in der Firma. Das fand ich ganz toll. Und diese ganzen Vernetzungen, die sind wichtig, ne? Dass man auch untereinander mit den Kollegen guckt. Wie holen wir die Belegschaft ab? Es sind natürlich ganz verschiedene Altersdemografien vor Ort. Und da muss man halt wirklich sehen, wie ist das Ganze? Warum holt ihr Leute aus Südafrika? Wieso holt ihr nicht Leute von hier, die hier eigentlich auf Jobs sind, auf Jobsuche sind? Also das muss man immer wieder ansprechen und man muss auch ins Thema kommen. Und wir sind selber schon in Kontakt getreten mit den Kandidaten. Wir haben Videocalls gehabt und für mich waren es erst nur Teilnehmer. Da waren keine Namen hinter. Dann habe ich die Namen gehört, dann habe ich die Namen zu den Firmen zugeordnet und auf einmal habe ich die Gesichter gesehen. Und seitdem ich diese Anträge gestellt habe und jedes Mal dieses Erfolgserlebnis kam, dass ein Antrag durchgekommen ist für die Sachen, die wir fürs Visum brauchen, man baut eine Bindung auf mit den Kandidaten und jetzt freuen wir uns und wir drücken unwahrscheinlich doll die Daumen, dass die alle durch den Deutschkurs kommen, weil uns das so wichtig ist, dass sie alle hierher kommen.
Das kriegen die schon hin. Wenn du erzählst, auch Heinz Herrmann, dass ihr schon Erfahrungen habt, auch mit mexikanischen Mitarbeitenden. Jetzt kommen die irgendwann in der ersten Maiwoche, da gibt es ein bisschen, wie soll man sagen, Eingliederung, Marschtal für die Leute, die es nicht wissen, in Sögel. Das ist auch eine, ich will jetzt nicht sagen Jugendherberge, zumindest sind dort sehr viele Zimmer, es ist ein sehr schöner Ort, Clemenswert, vielleicht einigen bekannt, die uns zuhören, als ehemaliges Lustschloss eines Adeligen, der gleichzeitig auch Bischof von Köln war. Erzbischof, aber trotzdem, das ist ja eine tolle Unterkunft, das ist eine tolle Region, da kann man wunderbar sich aufhalten, man kann sich da näher kennenlernen, das werdet ihr mit Sicherheit auch machen. Nur irgendwann ist diese Woche rum, irgendwann sind die Behördengänge hinter sich, dann werden sie auch bei euch arbeiten. Wir haben ja gerade schon mal von Maria gehört, dass sie natürlich sich auch irgendwo dort in Südafrika qualifiziert haben, aber natürlich nicht alle in eurem Bereich, den ihr da braucht. Wie ist sozusagen dann das Onboarding bei euch im Unternehmen? Weil klar sagt der eine, ich möchte gerne dies machen, der andere sagt, ich möchte gerne das machen. Aber wie beurteilt ihr, wer wohin passt und wie viel Zeit habt ihr euch dafür vorgenommen?
Das ist eigentlich genau der Punkt. Natürlich ist diese Zeit relativ schnell vorbei und dann beginnt das tägliche Leben. Ja. Und man muss sich dann ja auch zurechtfinden. Und ich sag mal, alles, was dann privat passiert, ist eins, aber natürlich auch im Beruf. Und wir müssen ja auch ganz klar sagen, das ist jetzt ein Leuchtturmprojekt mit dem Ziel, Fachkräfte zu gewinnen, die einen Mehrwert für das Unternehmen bringen. Das hört sich zwar dann ein bisschen nüchterner an, aber tatsächlich ist es ja so. Es muss dann ja auch im täglichen Leben in der Produktion oder zumindest am Arbeitsplatz funktionieren. Wir haben uns das, natürlich haben wir uns Gedanken dazu gemacht und eigentlich ist es analog zu unserer klassischen Ausbildung, die wir bei uns natürlich auch machen, dass wir mit den einzelnen Kandidaten eigentlich durch alle Bereiche bei uns in der Produktion, teilweise in der Arbeitsvorbereitung, teilweise auch in kaufmännischen Tätigkeiten durchgehen. Das sind 10 bis 12 unterschiedliche Stationen, wo man das Unternehmen sehr gut kennenlernt, wo man auch die verschiedenen Ansprechpartner kennenlernt, um dann am Ende zu sehen, was sind die persönlichen Eigenschaften der Kandidaten und was passt eigentlich am besten zu ihm. Und dann führen wir am Ende ein Gespräch, wo wir sagen, in den Bereichen haben wir jetzt gerade Bedarf, da fehlen uns Leute, da würden wir ganz gerne Personal einstellen, besprechen das mit den Kandidaten und versuchen da natürlich das bestmöglich zu matchen.
Mhm. Andere Seite, Jule hat es schon mal erklärt von der Seite des Welcome Centers aus, aber ihr als Unternehmen, jetzt um als Beispiel zu verwenden, müsst natürlich auch bestimmte Sachen erfüllen. Da geht es um Genehmigung zur Einreise, günstiger Wohnraum, Reduzierung von Sprachbarrieren, teilweise Behördengänge im Nachgang noch, Mobilität, Integration. Das heißt also, ihr habt ja nicht nur die Aufgabe zu sagen, okay, die EMS-Achse kümmert sich ja drum, die einen rekrutieren die Leute dann in Südafrika, Julia und ihre Leute sorgen dafür, dass sie hier mit den Behörden gut klarkommen und dann müsst ihr natürlich auch noch, Hans Herrmann, dafür sorgen, dass die, sage ich jetzt mal, auch bei euch in der Nähe irgendwo wohnen, dass sie kurze Arbeitswege haben, dass sie zur Arbeit, zum Job kommen, dass sie pünktlich sind jeden Tag, dass sie das Arbeitspensum erfüllen. Wie positiv bist du da, dass das alles gut funktioniert?
Ich glaube gut, das traue ich uns schon zu. Wir haben natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt aufgrund der vorhergehenden Projekte und haben diese Themen dann ja auch selbst bearbeitet auf, ne, ich sag mal, mit eigenem Personal. Natürlich ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht die Sprache. Das ist, glaube ich, eine Grundbedingung, wenn man insbesondere in der Produktion arbeitet, sich mit den Kollegen austauscht und auch natürlich auch verstehen möchte, wie der Job funktioniert, dann ist Sprache eben halt das der Schlüssel zu dem. Und das, glaube ich, aber das haben wir natürlich ja auch in der Gruppe mit Krone und mit Gerdes auch besprochen, dass das auch unbedingt auch, wenn die Kandidaten in Deutschland sind, weitergehen muss. Also Sprache mega wichtig, im Privaten auch, wie auch im Berufsumfeld. Was dazu kommt, Mobilität, natürlich haben wir keine Bahnanbindung, der öffentliche Personennahverkehr ist natürlich auch ein bisschen schwierig in der Summe. Das haben wir alles geregelt. Das heißt, wir stellen einen PKW zur Verfügung, der für kleines Geld dann gemietet werden kann. Fahrräder natürlich sowieso. Wohnraum, das haben wir auch abgestimmt mit den anderen beiden Unternehmen, wird jeder zur Verfügung stellen. Das machen wir aber auch schon seit vielen Jahren, dass wir betriebseigene Wohnungen haben, die wirklich für kleines Geld dann vermietet werden. Also das ist das Gesamtpackage. Das muss man, also man muss sich das vorher schon sehr gut vor Augen führen, dass das alles steht, bevor die Kandidaten kommen. Mhm. Aber wie gesagt, haben wir da ein bisschen Erfahrung und das wird klappen.
Gut, das heißt, wir haben jetzt eigentlich im Prinzip das Gesamtpaket abgebildet. Vielleicht Maria nochmal zum Schluss. Wir haben ganz am Anfang gesagt, Brain Drain ist nicht drin. Das heißt also, weil man will andere nicht das Hirn im Anführungsstrichen wegnehmen, indem man die Leute nach Deutschland holt und hier arbeiten lässt. Was gibt es denn für Südafrika zurück? Weil es ist ja nicht nur ein One-Way-Ticket. Damit meine ich nicht, dass die alle wieder zurück müssen, sondern die dürfen ja erstmal ein Jahr arbeiten und es kann auch verlängert werden auf der anderen Seite. Aber was hat Südafrika davon? Was hat dieses Land davon, dass sie unter anderem mit der EMS-Achse dieses Unternehmen eingehen?
Genau, wir wollen generell eine Win-Win-Situation schaffen. Jetzt zu Projektbeginn mussten wir natürlich die Grundstrukturen aufbauen und müssen uns jetzt mehr Zeit dieser Win-Win-Situation widmen. Ja, zu einem bieten wir natürlich Arbeitsplätze, die es in Südafrika vielleicht nicht gibt. Aber wir stehen auch im engen Austausch mit dem College. Wir haben die Lehrer schon eingeladen, die Lehrerin und den Lehrer, mit denen wir viel im Austausch stehen, das Falls Bay College. Da muss das Bildungsministerium die aber freistellen. Das stellt uns noch vor Herausforderungen, aber wir bleiben dran. Wir wollen aber generell einen Austausch und eine Kooperation und vielleicht auch die Ausbildung vor Ort verbessern. Die sind sehr daran interessiert, wie unser Ausbildungssystem in Deutschland läuft und wollen es letztlich auch in die Richtung hin verändern. Ja, ich glaube, da können wir Punkte bieten. Und wer weiß, vielleicht kommen auch Kandidaten, die irgendwann zurückgehen wollen und könnten natürlich somit wissen.
Also falls Sie noch jemanden suchen, ich glaube, ich hätte, wird mal ein Jahr oder drei, würde ich auch mal nach Südafrika
du gehen. Bist ja Tischler, oder?
Ich bin Tischler, ja.
Ja. Sag doch gern Bescheid.
Okay, aber das hört sich erstmal gut an. Also ihr habt also den Kontakt und es ist ja auch ein Austausch, also auf gleicher Ebene, sage ich jetzt genau. Mal so, dass die Leute, die sich an diesen Projekten beteiligen, ja auch auf Augenhöhe miteinander sprechen.
Und wir sind auch im Austausch mit dem Bildungsministerium vor Ort. Diesmal gerade im Februar waren wir ja ein zweites Mal, Gerd ist schon ein drittes Mal vor Ort. Da haben wir auch mit Melissa Parker gesprochen, die im Bildungsministerium ist, die natürlich nochmal darauf gepocht hat, diese Win-Win-Situation wirklich herzustellen. Aber wir sind da zuversichtlich und freuen uns auch, dass die auch mit uns in den Austausch gehen. Genauso wie das Konsulat vor Ort, wie auch schon Julia sagte. Es sind alle recht offen für das Projekt und freuen sich auch irgendwie über das Netzwerk. Und das freut uns natürlich als Netzwerk auch, dass wir mit allen kooperieren können.
Und vielleicht noch, Julia, ganz, ganz kurz bitte, weil wir sind eigentlich fast schon am Ende. Informationen, wenn jetzt andere Unternehmen, die hoffentlich auch heute zuhören, nicht nur aus dem Netzwerk der EMS-Achse, aber natürlich vor allen Dingen auch, sagen, boah, das ist ja spannend, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, das hörte sich viel komplizierter an. Wenn jemand Hilfe braucht und sagt, ich will mich da ein bisschen genauer informieren, an wen wendet er sich? An dich persönlich oder an Maria oder wer ist der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin?
Richtig, genau. Also auf jeden Fall können die uns über Welcome at EMS-Achse eine E-Mail schreiben. Sie können mich auch direkt anrufen. Die meisten kennen unsere Homepage ja, klar, schon. Und wir sind auch viel in den Netzwerkveranstaltungen mit davor. Also ich komme von Mittagsgesprächen und das Thema wird immer deutlicher und immer wichtiger. Und daher keine Angst haben vor der Bürokratie. Wir sind da, wir haben die Verbindung und wir können uns alle zusammen an den Tisch setzen. Also wir sind da wirklich offen und wir freuen uns auf jeden Kontakt. Und wir haben auch nicht nur bei Pilotprojekten da, wir wollen auch wirklich auch gerne einzelnen Unternehmen helfen. Wenn die sagen, die können keine 4 oder 5 Leute hierher holen oder die haben einen Kandidaten irgendwo sitzen und wissen jetzt nicht weiter mit der Bürokratie, was fehlt da noch? Können wir vielleicht helfen? Vielleicht können wir aber auch einen Anstoß geben, wenn es in dem Land ist, wo wir vielleicht gerade nicht Leute herholen, dass wir Partner haben in den anderen verschiedenen Institutionen, die mithelfen können. Also wirklich nicht schüchtern sein.
Wir also sind die ganze Bandbreite ist da, Anruf, genau. E-Mail, 1000 Möglichkeiten,
Kontakt aufzunehmen. Am besten eine E-Mail direkt mit den Fragen, genau. Das ist immer am schönsten.
Ganz konkret, genau, wir waren ja jetzt im Februar vor Ort und haben schon mal Werbung gemacht für eine zweite Runde. Das heißt, wir gehen mit dem Projekt in eine zweite Runde. Der Deutschkurs soll im August losgehen. Das heißt, wenn Unternehmen interessiert sind.
Also jetzt müssen sich Unternehmen bewerben und sagen, ich habe Interesse. Genau. Und ihr habt ja schon beinahe Leute da, ne? Hans Jermann.
Ja, ich will das auch nur ganz gerne anbieten. Wenn auch jemand die Erfahrung vom Unternehmer hören will, dann bin ich auch gerne dazu bereit. Also herzlich willkommen dazu.
Also im Mai ist es ja soweit. Ich danke euch erstmal. Das waren, glaube ich, eine Menge Informationen. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen der Eindruck, wie so ein Pilotprojekt funktionieren kann, wie das reifen kann, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und vor allen Dingen auch wie Mitgliedsunternehmen der EMS-Achse sozusagen daran partizipieren können. Andere machen es quasi vor. Sie müssen sich nur noch draufsetzen. Die guten Erfahrungen werden auf jeden Fall da sein. Und mit Julia und Heinz Hermann und auch Maria habt ihr auf jeden Fall Leute, die euch da Auskunft geben können. Ja, danke schön an alles. War, denke ich mal, eine sehr kurzweilige Sendung. Sehr, sehr viele Informationen drin, was wir gelernt haben. Es gibt ein zweites Pilotprojekt. Also wenn Sie sagen, habe ich Bock drauf, möchte ich mich dran beteiligen, fragen Sie Maria, fragen Sie Julia, fragen Sie Hans Hermann, die wissen genau Bescheid. Und ich wünsche uns erstmal, und das Wetter heute spielt ja mit erstmal, dass der Frühling so schön weitergeht. Wir hören uns selbstverständlich im nächsten Monat wieder mit einer neuen Ausgabe des EMS-Echo. Ich bedanke mich, sage Tschüss und bitte Annemol.
Das war EMS-Echo, der Podcast der EMS-Achse. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine weiteren spannenden Einblicke in unsere Region. Tschüss und bitte Annemol.